Die Zeiten der sparsamen schwäbischen Hausfrau und der schwarzen Null, die sind vorbei. Die schwarz-rote Koalition hat sich entschieden, Schulden zu machen, vor allem für die Infrastruktur und die Verteidigung. Im Bundestag wird in dieser Woche über den Haushalt 2025 debattiert. 2026 folgt dann sofort danach und auch für 2027 ist schon klar, da fehlt noch was. Wie soll dann das 30 Milliarden Loch gestopft werden? Ausgaben kürzen, Vermögende besteuern? Und ganz zentral, wie kommt die Wirtschaft wieder in Schwung? Schulden für die Zukunft. Investiert Schwarz-Rot richtig? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Der Herbst der Reform wird der Herbst der leeren Worte und er wird zu einem Winter der noch höheren Ausgaben führen.
Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschließen mit Reformen. Und ich werde jedenfalls genau dafür werben.
Was Sie hätten machen müssen, ist, dem Land einen Pakt für bezahlbares Leben vorzuschlagen. Das wäre jetzt die richtige Reform in dieser Zeit, statt billige Ablenkungsdebatten über das Bürgergeld zu führen.
Morgen wird der Deutsche Bundestag einen Haushalt und ein Sondervermögen in ungeahnter Höhe beschließen. Und dieses bringt zu Zukunft und Zusammenhalt. Darauf können wir doch alle zusammen stolz sein.
Verteilen Sie doch endlich mal von oben nach unten. Da ist der Bedarf. Das ist Ihre Aufgabe. Dafür sind wir hier.
Das waren Ausschnitte aus der Generaldebatte heute im Bundestag zum Haushalt. Herzlich willkommen hier aus Berlin. Ja, reden wir über Geld, Schulden und die Zukunft mit diesen Gästen. Cordula Tutt ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft und Politik der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen. Karl Mühlbach ist Volkswirt, Gründer und Geschäftsführer von Fiscal Future. Das ist eine überparteiliche Organisation, die sich für eine zukunftsfähige Finanzpolitik einsetzt. Und er hat auch mal im Bundesfinanzministerium gearbeitet. Professor Dr. Stefan Kollew ist Leiter des Ludwig-Erhard-Forums für Wirtschaft und Gesellschaft und Professor für Wirtschaftspolitik an der Hochschule Zwickau. Und er gehört jetzt zum neuen Beratergremium der Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reichel. Und Malte Kreuzfeld begrüße ich herzlich, Redakteur bei Table Media für Energie-, Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Und früher war er bei der Taz tätig. Frau Tutt, jetzt hat man heute ja gehört, es geht, sagt der Bundeskanzler, nicht mehr und weniger als um die Zukunft unseres Landes. Man will jetzt so den großen Wurf machen. Im Sommer hat man noch nicht so viel gespürt, obwohl das versprochen war. Also denken Sie, das schafft man jetzt, sozusagen etwas zu machen, das der Bürger auch spürt, um diesen Wohlstand zu mehren oder zumindest zu bewahren?
Das eine ist ein sehr loses Versprechen. Es wäre sehr notwendig, gewisse Reformen anzugehen. Aber eigentlich war es ja heute eine Haushaltsdebatte. Und dieser Haushalt, der ja noch fürs laufende Jahr verabschiedet wird, der hält nicht, was der Kanzler verspricht, weil diese Investitionen und das, was in die Zukunft gesteckt werden soll, sehr viel auch verschoben ist und nicht alles wirklich so zukunftsträchtig wie versprochen.
Wie das genau aussieht, darüber reden wir natürlich gleich noch ausführlich. Herr Mühlbach, es geht bei der Diskussion und der Debatte um den Haushalt ja ganz viel auch um diesen großen Posten Arbeit und Soziales. Ein Streitposten auch innerhalb von Schwarz-Rot. Also ist das so was Zentrales? Man sagt, der Sozialstaat muss schlanker werden, damit man ja dann letztendlich Wettbewerbsfähigkeit herstellt und den Wohlstand sichert?
Also ich glaube nicht, dass wir die Axt an den Sozialstaat anlegen müssen, um Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Natürlich wäre es aus Sicht des Haushaltes, Sie haben die Lücke in 2027 angesprochen, wünschenswert, wenn die Kosten sinken. Aber das gelingt nicht über Leistungskürzung, sondern das gelingt dann, wenn wir eine gute Grundlage für Wirtschaft schaffen und wenn wir die Menschen in gut bezahlte Jobs bringen.
Das sagt die SPD ja auch. Die SPD sagt aber auch, es muss auch ein paar Steuerkorrekturen geben, zum Beispiel für Vermögende. Herr Kollew, der Fraktionschef der SPD, Mirsch, hat heute auch noch mal gesagt, die soziale Gerechtigkeit ist irgendwie ganz wichtig. Ist das ein Punkt, wo man sagt, außer Investitionen braucht es auch, klar, Steuerkorrekturen?
Ehrlich gesagt finde ich, dass wir einen Staat haben, der sich in den letzten 6 Monaten sehr viel Geld gegönnt hat. Der beweisen muss, meines Erachtens, gerade an die junge Generation, dass er dieses viele, viele Geld klug ausgeben darf. Die Debatte der letzten Wochen und Monate stimmt mich da nicht besonders zuversichtlich. Und ich finde, erst danach kann man sagen, wir bräuchten auch noch mehr Geld. Ich lief neulich mit einem Studenten oder ehemaligen Studenten durch Berlin und er sagte, dieser Staat ist ein Nimmersatt. Ihm fällt in jeder logischen Sekunde wieder etwas ein, wie er von ihm als Gutverdiener etwas haben will. Ich finde, solche Neiddebatten sollten wir gerade nicht führen, sondern wir sollten sagen, Das viele Geld können wir tatsächlich klug investieren. Und wenn es nicht reicht, dann reden wir über Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und sonstige Sachen.
Aber erstmal muss man damit auskommen, hat die Union ja vorher auch immer gesagt, dass das eigentlich reichen muss. Herr Creutzfeldt, wie sehen Sie es? Es gibt ja jetzt eben neue Schulden, es gibt das Sondervermögen, all das. Sind das die richtigen Investitionen oder wo muss man da vor allen Dingen den Blick drauf lenken, dass man sagt, damit wird Deutschland, wie es jetzt immer so schön heißt, zukunftssicher?
Ja, es sind Investitionen, sie gehen zum Teil in die richtige Richtung, aber eben nur zum Teil. Also von dem vielen Geld, was aufgenommen wird, fließt ja erstmal ein Teil in die Verteidigung. Das sind sowieso schon mal keine Investitionen, zusätzliche Schulden, die man einfach zusätzlich braucht wegen der gewachsenen militärischen Bedrohung. Aber der andere große Teil der neuen Schulden geht eben in die Sondervermögen. Und da muss man sagen, die Kritik stimmt da so halb. Also weder sind es alles Verschiebemasse und gar nichts wird investiert, noch ist es wirklich, wie die Regierung es darstellt, der ganz große Wurf, wo jetzt ganz viel neu investiert wird. Ungefähr die Hälfte dieser neu aufgenommenen Schulden fließt tatsächlich in zusätzliche Investitionen, die andere Hälfte aber eben nicht. Die wird genutzt, um an anderer Stelle Haushaltslöcher zu stopfen oder eben Verschiebemasse, speziell bei den Ländern. Gibt es ja gar keine Anforderung, dass das Geld zusätzlich ausgegeben wird. Und aber auch beim Bund haben sie eben ein paar Schlupflöcher eingebaut, obwohl insgesamt diese Investitionsquote eingehalten wird, aber trotzdem stimmt es nur zum Teil, dass das Geld zukunftsträchtig ausgegeben wird.
Mhm. Herr Kohlhoff hat ja eben gesagt, der Staat ist so nimmersatt und eigentlich müsste es reichen. Das war auch, Frau Todt, immer genau das Argument ja der Union zu Zeiten der Ampel. Dass man gesagt hat, wir haben solche hohen Steuereinnahmen und das muss doch reichen. Und jetzt hat die Union ja da sich ziemlich geändert. Also was stimmt denn jetzt eigentlich? Ist genug Geld da?
Also der Bundeskanzler hat zweimal sein Wort nicht ganz eingehalten. Einmal im Wahlkampf, dass er gesagt hat, Schuldenbremse bleibt, keine neuen Schulden. Das wurde dann revidiert in großem Maß, aber mit dem großen Versprechen, ja, wir investieren in die Zukunft, wir brauchen das Geld um der jungen Generation, um unser Land insgesamt zukunftsfähig zu machen. Und die Hälfte dessen, was jetzt zukunftsfähig eingesetzt werden soll, ist eben nicht zukunftsfähig. Da wurden Investitionen, die im normalen Haushalt eingeplant waren, für Digitalisierung, für Infrastruktur, in diese Extraschulden verschoben. Und dann wurde aus dem Geld, was normal da ist, eben dann Rente finanziert, Mütterrente oder andere Dinge, die eben nicht zukunftsfähig sind. Und der Bundesrechnungshof sagt auch nicht ohne Grund, ja, so wie ihr im Moment wirtschaftet, seid ihr nicht tragfähig in der Zukunft, weil ihr eben keine Prioritäten setzt und auch nicht sagt, wo stattdessen mal weggenommen werden sollte. Das ist sehr fragwürdig, wie da gerade vorgegangen wird. Und für die junge Generation türmen sich jetzt nicht nur die Schulden auf, sondern auch Zinslasten.
Herr Möbach, das ist ja genau Ihr Thema. Fiscal Future heißt Ihre Organisation. Was ist denn eine zukunftsfähige Investition?
Das ist eine große Frage, wenn ich das so sagen darf. Und ich bin etwas optimistischer tatsächlich als Sie zum Beispiel, Herr Creutzfeldt, weil wir haben eine Studie angefertigt, unter anderem mit der Universität Münster. Und wir haben uns angeguckt in der Vergangenheit, was ist denn passiert, wenn das Geld knapp war, so wie es gewesen wäre ohne die neuen Schulden. Und dann wird vor allem an den Investitionen gekürzt. Also wenn Sie jetzt sagen, die Hälfte der Investitionen, die kommt on top und die andere, die war schon mal geplant, da kann ich dann noch sagen, naja, wenn wir die neuen Schulden nicht aufgenommen hätten, dann wäre von den geplanten Investitionen sehr viel vermutlich gar nicht gekommen. Deshalb glaube ich, ist es schon ein deutlich größerer Teil, der in Zukunftsinvestitionen fließt. Und was das genau ist, das ist eine große Frage. Da gibt es zum Beispiel die Definition im Haushaltsrecht. Das sind dann aber vor allen Dingen Investitionen in Beton, in Straßen. Ich persönlich würde sagen, als Ökonom ist die Rendite auf Investitionen in Bildung, in den Bildungsbereich sehr hoch, aber zum Beispiel Gehälter von LehrerInnen werden als Konsumausgaben klassifiziert. Das heißt, diese Abgrenzung, das ist wirklich sehr, sehr tricky und es ist auch nicht möglich, klar zu sagen, das ist eine Investition, das nicht, das hat große Zukunftswirkung, das nicht. Da liegt der Teufel wirklich im Detail und es ist auch eine politische Entscheidung oft.
Herr Kohler, zu welchen Investitionen würden Sie denn raten? Sie gehören dem Beratergremium der Wirtschaftsministerin an. Also wo sagen Sie denn, das ist eine Investition, die müssen wir jetzt dringend machen, damit wir in 10 Jahren ja noch besser dastehen als jetzt?
Ich glaube, wir haben zwei unklare Begriffe, über die wir reden sollten. Das eine ist eben die Investition, das andere ist Infrastruktur. Infrastruktur ist für Ökonomen kein sehr greifbarer Begriff. Man kann fast sagen, es ist ein Kautschukbegriff, den man in die eine oder andere Richtung dehnen kann. Und wenn man sieht, in einem Gesetzentwurf zum Sondervermögen ist die Liste dessen, was als Infrastruktur gelten kann, eine recht lange. Neuerdings, Taibo Media hat berichtet, wurde auch Sport- und Wohnungsbau dazu gepackt. Das heißt, wir müssen tatsächlich nicht nur schauen, was sind Investitionen, das ist eine lange Debatte in der ökonomischen Theorie, sondern jetzt auch in der politischen Praxis, wie fassen wir den Infrastrukturbegriff so eng, dass er nicht ausfranst. Wir haben allein bei der Bahn einen hohen zweistelligen Investitionsbedarf. Wir haben Straßenbrücken, ja, bei Wasserstraßen Bedarfe, und die kann man nicht teilweise flicken, weil dann wird es sich rächen. Dann haben wir keine Infrastruktur am Ende hingestellt, sondern nur Flicken davon. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie schaffen wir es, wie Sie gesagt haben, zu priorisieren? Wie schaffen wir es zu sagen, die 500 Milliarden, von denen ja nicht alle in die Infrastruktur fließen werden, sind ein beschränkter Betrag. Und da sagen wir Bahn, Straßen, Digitales, aber eben nicht mehr, weil ansonsten, wie gesagt, bleibt ein Flickenteppich, der niemandem etwas nützt. Und der vor allem also beim Bürger.
Eine Konzentration auf bestimmte Sachen und andere Sachen müssen dann irgendwie anders.
Andere Sachen müssen aus dem Kernhaushalt gestemmt werden, wie das immer schon der Fall war. Ich finde, ein Staat, der seine Infrastruktur nicht aus dem Kernhaushalt stemmt, sollte sich über seine Zukunftsfähigkeit Gedanken machen.
Aber das macht er doch genau, das passiert doch genau jetzt.
Ja, mit den Einschränkungen, die wir gemacht haben. Also vieles wird aus dem Sondervermögen finanziert, vieles wird hin und her geschoben. Ich glaube nicht, dass es Praktiken sind, die beim Bürger Vertrauen erwecken, dass wir eben das tun, was ihm früher versprochen wurde, nämlich dass wirklich in die Zukunft investiert wird.
Aber ist dem Bürger nicht vor allen Dingen wichtig, dass die Bahn funktioniert, dass die Straßen und die Brücken renoviert sind? Ist das nicht genau das, was auch sichtbar dann ist?
Absolut. Aber wenn Sport zum Beispiel in dieser Liste auftaucht, muss ich sagen.
Infrastruktur verstehe ich jetzt nicht so ganz, die Kritik am Sport. Also ich finde dann eher jetzt diese Gesundheitsfondsgelder, die sind ein bisschen fragwürdig, weil da werden wirklich laufende Kosten finanziert, die jetzt rübergeschoben worden sind, Sondervermögen. Da würde ich dann auch sagen, kann man erhebliche Zweifel haben. Aber speziell jetzt, dass irgendwie die Sporthallen in Deutschland ein bisschen aufgerüstet werden und die Schwimmbäder, finde ich ehrlich gesagt nicht so verkehrt.
Das ist eine Milliarde, diese extra Sportmilliarde, die es da gibt.
Ja, die auch über mehrere Jahre ist und nicht, genau. Ja.
Es geht an der Stelle.
Mir geht es noch ein anderer Punkt. Auf Sie würde ich gerne noch erwidern. Sie haben gesagt, in der Vergangenheit wurde dann immer an Investitionen gespart. Aber genau das müssen wir ja auch ändern. Das ist ja eine Ist-Beschreibung. Wir müssen ja aber auch gucken, dass wir eben bestimmte Ausgaben uns nicht mehr leisten können und eben tatsächlich Schwerpunkte setzen, die in die Zukunft gehen. Gerade das haben ja die meisten Regierungen nicht vermocht.
Das stimmt tatsächlich. Also in den letzten Jahrzehnten wurde viel zu wenig investiert in Deutschland. Dieses Resultat sehen wir jeden Tag. Wir haben einen enormen Sanierungsstau. Aber ich glaube, gerade deshalb bin ich sowohl als junger Mensch als auch als Ökonom so glücklich über dieses Sondervermögen, weil die Mittel, die da drin sind, mit einem sehr, sehr hohen Anteil wirklich in Investitionen und in Infrastruktur fließen. Es wird nie genau 100% sein, aber wenn es 96% sind, bin ich auch zufrieden. Und vielleicht noch also lieber 96% als null.
Aber eigentlich ist es doch eine Bankrotterklärung für einen Haushalt, für die Haushaltspolitik. Wenn man sagt, man schafft es nicht, aus dem, was man einnimmt, das auszugeben.
Da gibt es eigentlich gar keine Notwendigkeit. Also es gibt keine ökonomische Notwendigkeit, dass Investitionen aus dem Kernhaushalt finanziert werden, aus ökonomischer Sicht ist es völlig legitim, Schulden aufzunehmen, um Investitionen zu finanzieren, die dann auch wieder Renditen abwerfen, womit man Zinslasten bedienen kann.
Wenn wir einen wohldefinierten Investitionsbegriff hätten, was wir gerade vorhin als fragwürdig beschrieben haben, und wie gesagt, wenn wir bei Infrastrukturinvestitionen auch noch wüssten, die Box Investitionen ist mit einem sozusagen vagen Rand. Und da ist der Rand dazwischen, zwischen Infrastruktur und sonstigen Investitionen, auch nochmal vage.
Und wir haben auch 120 Milliarden im Haushalt immer, die als Zuschuss in die Rentenversicherung gehen, steigend. Das sind Dinge, die nicht in die Zukunft dienen und die einfach schon verplant sind.
Ja, aber da finde ich so ein bisschen jetzt auch, muss man aufpassen, dass man nicht doppelt kritisiert. Ne? Also man kann nicht einerseits sagen, der Staat soll dieses ganze zusätzliche Geld für Investitionen ausgeben und dann aber auch sagen, jetzt muss der Staat mit seinem Geld doch aber auch mal hinkommen, weil es gibt eben dann, es wird das Geld für die Investitionen verwendet und in den anderen Bereichen steigen die Kosten aber eben auch. Und da sind eben die steigenden Kosten für die Sozialsysteme, wo die Rente ja nur eins von ist. Das sind aber auch andere Bereiche, natürlich Personalkosten und was alles immer weiter steigt. Deswegen zu sagen, jetzt habt ihr das Sondervermögen, jetzt müsst ihr mal hinkommen, dann fordert man ja genau diese Art von Verschiebung, die wir eigentlich nicht wollen. Insofern würde ich sagen, es gibt in diesen anderen Bereichen riesige Kostensteigerungen auch. Und wir sehen ja, im Haushalt für 27 wird diese Lücke von 34 Milliarden erwartet. Das geht dann auf über 80 Milliarden hoch im Jahr, in der Finanzplanung für 29. Und da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, wie man das mit Einsparungen hinkriegen will. Also das ursprünglich wollte Merz ja alles mit ein paar Einsparungen und ein bisschen Wachstum hinkriegen. Also Wachstum, da bräuchte er jedes Jahr 15% Wachstum und dann langt das immer noch nicht. Und bei den Einsparungen Im Wahlkampf wollte er noch 10 Milliarden beim Bürgergeld sparen, jetzt will er 5 Milliarden, realistisch wahrscheinlich 1 bis 2. Das sind alles nicht diese Beträge, die man da braucht. Deswegen, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man das ohne Steuererhöhung hinkriegen will, diese Lücken zu schließen. Und ich nehme eben auch mit Interesse wahr, dass aus der Union das nicht richtig hart ausgeschlossen wird, sondern immer nur auf den Koalitionsvertrag verwiesen wird, wo aber gar nicht explizit das ausgeschlossen wird und so. Das heißt, ich glaube, da wird schon vorbereitet, dass man auch dort allmählich merkt, dass man da nicht rauskommt aus diesem Loch.
Ja, genau, Sie erst und dann nochmal nach, die Frage nach den Steuern.
Das Thema Einsparungen und Umschichten finde ich immens wichtig. Und ich finde, da sollten wir nicht einfach auf die Sozialsysteme gucken, die tatsächlich so viel verschlingen. Wir sollten auch auf die Subventionen gucken. Wenn Sie schauen, was 2019 für Subventionen ausgegeben wurde und was heute ausgegeben wurde, die Differenz sind ungefähr nur 0,6% vom BIP. Das heißt, da sind wir bei ungefähr 25 bis 30 Milliarden
Euro. Von 18 allein die EEG-Umlage sind, die in den Haushalt übernommen worden ist. Da hat man schon sozusagen den größten Posten weg, was ja eigentlich alle sinnvoll fanden.
Wenn Sie schauen, wofür letztes Jahr oder sozusagen im letzten Entwurf der Ampelkoalition Gelder verplant sind, braucht es, glaube ich, nicht allzu viel Fantasie, um da einen Betrag von 10 bis 15 Milliarden einzusparen. Und meines Erachtens kann es nicht sein, dass wir in einem Haushalt dieser Größenordnung, wir alle sind Zentristen, wir sind alle irgendwie Bewohner der politischen Mitte, dass wir sagen, diese Generation kann nicht auf etwas verzichten, damit für die junge Generation etwas bleibt. Das muss nicht der Sozialstaat, aber es kann auch der Sozialstaat sein.
Aber wo müsste man denn ansetzen? Also was, wenn wir sagen, da sind Sie sich ja einig, irgendwie ist es nicht einfach, diese Lücke dann 27 bis 29 zu füllen. Wenn wir sagen, wir haben insgesamt sollen die Investitionen, glaube ich, auf 123 Milliarden Euro steigen, ist ja die Frage, übernehmen wir da uns? Wo würden Sie denn sagen, Herr Mühlbach, wo müsste denn das Geld noch herkommen?
Also ich glaube, übernehmen tun wir uns nicht, weil die Investitionsbedarfe in diesem Land sind wirklich enorm und die Investitionen, die Rekordinvestitionen, die im 25er und im 26er Haushaltsveranschlagt sind, die sind notwendig. Wir müssen jetzt auch wirklich schauen, dass das Geld abfließt, dass es Wirkung zeigt, das ist eine immense Herausforderung. Ich persönlich würde aber als junger Mensch tatsächlich sagen, meine Großmutter zum Beispiel, die dieses Land mit aufgebaut hat, ich möchte nicht, dass sie in Armut leben muss, weil ein Rentenniveau gekürzt oder gesenkt wird. Und ich glaube,
braucht Ihre Großmutter die Mütterrente?
Die Mütterrente ist in gewissem Sinne auch eine Gießkannenmaßnahme, weil nicht nur armutsgefährdete Frauen sie bekommen, aber sie ist trotzdem eine Maßnahme, die relativ zielgerichtet Altersarmut bei Frauen auch bekämpft. Also von den Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag stehen, würde ich doch eher bei der Agrardieselrückvergütung oder bei den Subventionen für die Gastronomie ansetzen. Ich glaube, das brauchen wir noch weniger. Ich würde aber sagen, das Rentensystem, was wir haben, ist vor allen Dingen aus einem Grund so teuer, weil es Ungleichheiten zementiert, weil es Ungleichheiten im Erwerbsleben auch im Alter fortschreibt. Denn zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es keine Beitragsbemessungsgrenze, da werden auch hohe Einkommen noch beteiligt, aber eine Maximalrente. Wenn wir so etwas auch in Deutschland hätten, dann würden wir viel Geld sparen, weil wir das Rentensystem insgesamt gerechter machen. Da geht es aber nicht um Jung gegen Alt, sondern da geht es ehrlich gesagt um sehr Glück gehabt im Leben und sehr hohe Einkommen und etwas weniger Glück gehabt im Leben und nicht so hohe Einkommen.
Mhm. Bleiben wir mal eben gerade bei diesen drei Sachen. Mütterrente, Agrar, Diesel und Gastrosteuer sind drei Maßnahmen, die die CSU in den Koalitionsvertrag verhandelt hat. Herr Kreuzfeldt, war das ein Fehler?
Ja, ich würde sagen schon. Ich kann das nachvollziehen mit der Mütterrente, dass es da Leute gibt, die das brauchen, für die das gut ist. Aber trotzdem, wenn man eben gleichzeitig darüber redet, dass das Rentensystem so teuer ist, dass man an anderer Stelle stark über Kürzungen nachdenkt, ist an der Stelle jetzt erstmal für eine kleine Gruppe stark auszuweiten, kann man zumindest ein Fragezeichen hintermachen.
Das verhindert genau. Aber auch keine Armut, die Mütterrente.
Nee. Gleichzeitig kann man sagen, die Erhöhung der Pendlerpauschale finde ich fragwürdig. Die Gastrosteuer ist ja jetzt schon angesprochen worden, ist vollkommen unklar, ob das weitergegeben wird. Trifft im Zweifelsfall auch nur profitieren, selbst wenn es weitergegeben wird, nur besser verdienen, die eben es sich überhaupt noch leisten können, essen zu gehen. Agrardiesel, gut, das sind jetzt keine großen Summen, da reden wir über eine halbe Milliarde, aber symbolisch natürlich auch. Die einzige Subvention, wo sich die Ampel mal getraut hat, was abzuschaffen, wird jetzt wieder rückgängig gemacht oder hat sie ja selber noch wieder rückgängig machen wollen dann schon. Das ist schon krass und es gäbe natürlich dann die ganzen anderen Bereiche. Es gäbe die verminderte Steuer für den Diesel, es gäbe die verminderten Steuern für die Dienstwagen und so weiter. Es gäbe da eine ganze Menge Sachen, wo man sowohl eine ökologische Steuerwirkung als auch dann eine finanzielle Steuerwirkung hätte, was sinnvoll wäre, wo man auch hingucken könnte, um die Löcher zu stopfen.
Ja. Also ist es dann letztendlich auch diese Haushaltspolitik, geht es dann ganz stark auch darum, sozusagen die eigenen Klientel zu bedienen, Herr Olef, und weniger zu gucken, was wirklich sinnvoll ist?
Ja, aber das Fatale daran, wenn es so ist, ist, dass wir eigentlich zwei Volksparteien oder zwei ehemalige Volksparteien haben, die an der Macht sind und die sollen es gerade nicht tun. Und ich hoffe, dass, wenn wir sagen, Wohlstand für alle ist immer noch ein Versprechen, das diese beiden Parteien vereint, das wird es gerade nicht tun. Was wir eben gerade diskutieren, ist, dass wir im Koalitionsvertrag und auch in der Praxis danach viele Flicken verteilt haben, viele Privilegien, statt zu sagen, wir haben große Hausaufgaben, die alle betreffen. Bei der Rente, bei der Besteuerung. Und da müssen wir die Bedingungen für alle besser machen, statt kleine Geschenke an besonders interessante Wählergruppen zu verteilen. Und wie gesagt, das erwarte ich gerade.
Also da fehlt sozusagen der große Wurf oder die Vision letztendlich auch.
Das würde ich schon sagen. Genau genommen fehlen, finde ich, zwei Visionen. Ich hätte gerne eine Vision von Mitte-Links und ich hätte gerne eine Vision von Mitte-Rechts in dieser Regierung. Und dann hätten wir die spannenden Debatten, die es in Deutschland gab, als ich 99 nach Deutschland kam und diese zwei Hälften der Mitte wahnsinnig interessante Debatten
in sich hatten. Aber wenn jetzt Mitte-Links, SPD und Mitte-Rechts, CDU zusammen, ja, die müssen ja dann doch zusammenkommen.
Ja, das setzt am Ende eine Kompromissbereitschaft voraus. Aber ich fände es spannend, wenn wir nicht über Bundesverfassungsrichterinnen und nicht über sonstige, meines Erachtens wirtschaftspolitisch nicht ganz so relevanten Sachen diskutieren würden, sondern wenn wir über die Fragen, über die wir jetzt reden, täglich in der Mitte spannende Debatten austragen würden.
Also letztendlich geht es dann um Gerechtigkeit, Frau Tutt, bei der Haushaltspolitik?
Gerechtigkeit ist ganz schwer zu füllen. Ist Gerechtigkeit für alle das Gleiche? Ist Gerechtigkeit für die, die besonders was brauchen? Also diesen Begriff, den würde ich in der Diskussion immer meiden. Ich würde immer, wenn, dann genau beschreiben, was ich in dem Moment als angemessen empfinde. Aber es geht darum, dass wir im Moment wieder in einer Situation sind, wo wir allen gewisse Zumutungen aussprechen müssen, aber allen auch ein Bild vermitteln müssen, was es lohnt anzustreben. Also insofern brauchen wir wirklich den größeren Wurf.
Aber die CSU war jetzt nicht zum Beispiel bereit, den Bauern Zumutungen.
Die CSU hat in keiner Richtung irgendeine Zumutung ausgesprochen, sondern die hat eben nur Wohltaten für einzelne Gruppen gehabt.
Ich glaube, wir kommen gar nicht umhin, den Begriff Gerechtigkeit zu nutzen, weil ein Fakt, der mich sehr umtreibt, ist, dass die beiden reichsten Familien in Deutschland mehr besitzen als die ärmeren 40 Millionen Menschen in diesem Land. Zwei Familien besitzen mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Wenn wir über Einkommensverteilung reden, dann, glaube ich, ist Deutschland auch international im Mittelfeld. Das ist in Ordnung. Aber bei der Vermögensungleichheit, da sind wir wirklich Spitzenklasse. Und gleichzeitig
bei der Besteuerung von Arbeit und Vermögen.
Genau, wir besteuern Arbeit sehr, sehr hoch. Und für Vermögen sind wir eine Steueroase.
Und darauf gibt es aber zwei Antworten. Die eine Antwort ist, wir machen die Reichen ärmer. Vermutlich die, sagen wir auch mit der Linksposition, mein Anspruch
oder
wäre...
Oder etwas minder vermögend, könnte man auch sagen.
Könnte man etwas...
Aber ehrlich gesagt,
komm aus Bulgarien, da reden wir weniger euphemistisch. Und der andere Ansatz wäre zu sagen, warum hat die eine Hälfte so wenig Ersparnisse? Wie kommen wir dahin?
Bitte? Weil sie nichts geerbt hat, das ist, glaube ich, relativ
eindeutig zu antworten. Das ist ein wenig zu einfach.
Naja, eine Milliarde verdient man in einem normalen Leben nicht.
Es geht nicht um eine Milliarde, es geht darum... Schauen Sie auf Schweden. Schweden hat in den späten 90er eine Rentenreform eingeführt, mit der innerhalb von 25 Jahren eine Aktionärsgesellschaft in der Breite der Gesellschaft entstanden ist. Das betrifft auch arme Menschen. Das heißt, Menschen gucken auf den Aktienmarkt nicht als eine kapitalistische Ausbeutungsveranstaltung, sondern als den Ort, wo ich meine Rente anlege und von wo ich eben auch die Armutsgefahr, die ich im Alter...
Ja. Aber die Vermögensungleichheit wird man ja jetzt ja nicht, gerade die Leute, die das dann am nötigsten hätten, haben jetzt ja auch nicht 500 Euro, die sie jeden Monat in ihren ETF rüberschieben können, um dann ihr Vermögen aufzubauen, wie wir das vielleicht machen oder so, sondern die, das ist ja das Problem gerade, dass man die nichts haben, haben ja auch nichts, was sie sparen und anlegen können. Oder wenn, dann sind so kleine Summen, dass es ja nicht rausholt. Und weil wir über Gerechtigkeit gesprochen haben, ich glaube, dass es schon das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden ist, dass es nicht gerecht ist, dass auf Erbschaften im Multimillionenbereich oder gar im Milliardenbereich niedrigere Steuersätze gezahlt werden in Deutschland im Schnitt als auf Normalerbschaften. Das ist nicht vermittelbar, muss man sagen. Da wird immer begründet mit den Firmen und so weiter. Und das ist in bestimmten Fällen, wenn sonst die Firma bedroht wäre, Ausnahmen gibt. Das kriegen wir fast alle diese Ausnahmen oder zumindest sehr viel mehr, sie brauchen. Und dass das die Leute als ungerecht empfinden, das kann ich nachvollziehen.
Und könnte ich damit gut das Haushaltsloch füllen?
Man sollte vielleicht daran erinnern, dass die Erbschaftssteuer eine Landessteuer ist. Also der Bundeshaushalt hätte jetzt nicht sehr viel davon. Ich sehe den Punkt, den Sie machen, aber können wir uns vielleicht, wir müssen uns einen Kompromissen üben. Wäre vielleicht ein Kompromiss zu sagen, der Staat ist nimmer satt und er kommt jetzt auf den Gedanken, auch die Erbschaftssteuer oder vielleicht verfassungsrechtlich schwierig, aber auch vielleicht eine Vermögensteuer. Wir reden darüber, aber nur wenn unmittelbar im Nexus die Einkommensteuer in den Bereichen gesenkt wird, wo sie besonders leistungsfeindlich ist. Das heißt nicht, der Staat nimmt einfach bei den Vermögenden, das Ganze verschwindet beim Finanzminister, sondern wir sagen im Sinne des Gesellschaftsvertrags, und damit werden gerade diejenigen entlastet, bei denen die Einkommensteuer besonders zuschlägt. Wäre das vielleicht, weil ansonsten haben wir eine Debatte, dann hat der Staat wieder genommen und dann wird das Loch gefüllt oder auch nicht gefüllt und dann brauchen wir in der nächsten logischen Sekunde wieder eine Steuererhöhung. Das hat kein Ende. Mhm.
Also, ja, im Koalitionsvertrag ist ja auch eine Einkommensteuersenkung für die niedrigen und mittleren Einkommen vorhergesehen. Es ist unsicher, wir sind uns alle unsicher, ob sie kommt, wenn man dann vielleicht die Gerechtigkeitslücken bei der Erbschaftssteuer schließt. Und von dem, was ich an Studien kenne, sind da 5 bis 10 Milliarden Euro jedes Jahr drin. Das wäre vielleicht eine gute Verbindung. Und ja, die Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer, aber aktuell ist es ja zum Beispiel auch so, dass der Bund Länder für Einnahmenausfälle durch Bundesgesetz gesetzliche Änderung kompensiert. Also zwischen Bund und Ländern ist das immer ein gewisses Hin und Her.
Ja,
und auch die Länder müssen ja in die Modernisierung der Infrastruktur investieren.
Das werden wir sehen. Ich glaube, da werden wir eher Konsum sehen als Investitionen. Aber das ist vielleicht eine zusätzliche Frage.
Und eine wichtige Geschichte drumherum ist ja das, dass die Wirtschaft wieder eben angekurbelt werden soll, dass wir in den Wachstum wieder kommen, weil das natürlich auch wieder Einnahmen generiert. Frau Tutt, was braucht man denn da? In welche Richtung kann der Staat denn da investieren, dass die Wirtschaft wieder anzieht?
Ja, das ist nicht nur, dass der Staat da investiert, sondern dass die Privaten die Möglichkeit und das Zutrauen haben, dass es lohnt zu investieren. Und da sind wir ganz schnell bei den Lohnnebenkosten, da sind wir ganz schnell bei der Unternehmensbesteuerung. Also man muss auch einige Dinge lösen und auch vielleicht auch auf psychologischer Ebene dann Zuversicht entfesseln. Ja.
Aber da muss nicht der Staat unbedingt. Er hat ja irgendwie, es kommt dann auch der Frühling, also nach dem Herbst und Sommer. Also gibt es da diese Zuversicht? Hatten Sie den Eindruck heute in der Debatte, dass das funktioniert, dass er daran glaubt selber?
Ich glaube, diese Regierung ist untereinander noch nicht einig, wie sie diese Sozialreformen, die zweifellos ein dickes Brett sein werden, wie sie die angeht. Die sind untereinander noch nicht klar, wie Mut sie zusammenbringen und in welche Richtung sie gehen wollen. Aber wir sind in einer Situation, die nicht besser ist als zu Zeiten der Agenda 2010, Anfang der 2000er Jahre. Und jetzt haben wir die volle Wucht der Demografie, die noch tatsächlich jetzt da ist, diese Wand, vor der wir vor 20 Jahren gesprochen haben. Und diese Regierung, die Volkspartei und eher ältere Wähler repräsentiert, muss das angehen. Das ist eine mutige Angelegenheit. Mhm. Da braucht sie Argumente.
Also wie könnte dann so eine Agenda 2030 dann aussehen?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass er den Frühling so als besonders optimistisch gemeint hat. Ich habe ihn eher so verstanden, dass nach dem Herbst der Reformen geht es dann mit dem Frühling der Reformen und dem Sommer der Reformen weiter, dass also sozusagen die Zumutungen nicht vorbei sind im Frühling und die Früchte erst sehr viel später kommen. Er hat uns ja eigentlich versprochen, dass wir schon in diesem Sommer alle die Erfolge seiner Arbeit im Alltag erleben werden. Da hat er sich, glaube ich, wie bei so vielen Dingen, die er im Wahlkampf oder kurz danach verkündet hat, etwas zu viel versprochen. Und verschiebt das jetzt so allmählich auf den nächsten Sommer, wo dann vielleicht mal irgendwie was kommt. Aber ich habe das eher als Rückzugsgefecht denn als besonderen Optimismus erlebt und habe das Gefühl, er merkt selber, dass die Aufgaben doch eine Nummer schwieriger sind, als es sich vielleicht als Oppositionsführer so angefühlt hat.
Obwohl, oder eine parteipolitische Diskussion führen zu wollen, ich sehe sozusagen an dem gescheiterten Sommer, den wir hinter uns haben, die Schuld, wenn wir solche Kategorien verwenden wollen, wirklich geteilt. Es kann nicht sein, dass eben diese zwei stolzen Volksparteien der Mitte so miteinander umgehen, Stichwort Bullshit und so weiter. Also wir müssen hoffentlich jetzt sagen, diese 100 Tage plus waren im Großen und Ganzen verlorene Zeit. Und jetzt zeigen beide Seiten, dass wir das Sozialstaatsprinzip bewahren wollen, aber das wird dem Sozialstaat wie in Skandinavien in den 90er Jahren Formen geben können, die fiskalisch nachhaltig sind. Da sind wir uns einig.
Ist aber, ja. Ein kurzer Kommentar nur. Ich glaube nicht, dass diese 100 Tage verschwendet sind, weil wir haben, also die neue Bundesregierung hat in Rekordzeit zwei Haushaltsentwürfe aufgestellt, die beide Rekordinvestitionen haben. Wir hatten das Finanzpaket im Frühjahr, wo dann zum Beispiel unter anderem die Ratingagenturen positiv auf Schulden reagiert haben und auch der Internationale Währungsfonds und andere Institutionen, weil Deutschland endlich wieder investiert. Also ich habe ein bisschen mehr Hoffnung in eine bessere Zukunft.
Vielleicht muss man sagen, dass das Ganze natürlich in einem internationalen Umfeld passiert ist, in dem gerade die USA sich so miserabel verhalten haben, dass Deutschland positiv auffiel. Nicht nur, weil in Deutschland etwas Positives passiert ist, sondern weil es etwas weniger schlimm war als in den USA oder in Frankreich. Die Hoffnung habe ich allerdings auch. Bloß nicht rückwirkend, sondern was hoffentlich dann in den nächsten Wochen kommt.
Ja. Ich würde schon noch gerne noch mal den Blick auf die Wirtschaft lenken, weil gerade in diesen Schlüsselbranchen wie Automobil und Maschinenbau, da gibt's Auftragsmangel, es ist irgendwie ein großes Problem. Frau Tutte, wo sehen Sie da einen Ansatz, dass sich das bessern könnte?
Naja, Maschinenbau ist nicht durchweg so schlecht. Da gibt es ja auch immer noch gewisse Technologieführerschaft und gewisse Ansprüche, auch was die Energiewende angeht, dass man da eben technologisch durchaus Ideen und Pläne hat. Bei der Automobilindustrie, da muss tatsächlich irgendwo mal der Turbo gefunden werden, dass diese Branche... Ja, das war jetzt vielleicht ein schiefes Bild, aber dass da tatsächlich dann mal ein Unternehmen mutig vorangeht und vielleicht auch belohnt wird. Es ist sehr spät, wenn man bedenkt, wie weit die chinesischen Modelle tatsächlich jetzt schon überzeugen.
Wo wünschen Sie sich zukunftsfähige Investitionen der Wirtschaft?
Also es ist ein breites Feld. Ich würde vielleicht nochmal auf etwas eingehen, was in der Runde auch gesagt wurde, dass wir vor allem private Investitionen brauchen. Das stimmt, aber staatliche Investitionen und private Investitionen sind auch Freunde statt Feinde. In meinem VWL-Studium habe ich noch gelernt, dass die sich gegenseitig verdrängen und nicht mögen.
Kann passieren.
Es kann passieren, aber es gibt eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die zeigen, dass jeder Euro an staatlichen Investitionen zu 1,5 Euro an zusätzlichen Investitionen geführt hat. Und ich bin kein Branchenexperte. Ich möchte mich jetzt nicht für eine Branche stark machen besonders. Ich sehe auch große Probleme im Bereich der Automobilindustrie. Was ich aber gestern gelernt habe, was ich sehr interessant fand, wo wir jetzt wieder auf diese Frage kommen, was ist Infrastruktur, wo Sie, Herr Professor Kohler, ja zum Beispiel sagen würden, Straßen, Schienen und sonst möglichst...
Digitales.
Straßen, Schienen, Digitales, sonst nichts. Gestern habe ich gelernt, dass die Bedeutung der deutschen Überseehäfen auch für den Bund. Und ich weiß nicht, ob Sie Kaffee trinken. Wenn Sie Kaffee trinken in Europa, dann kommt der vermutlich aus dem Überseehafen in Bremerhaven oder Wilhelmshaven. Und auch da sind ganz, ganz große Investitionsbedarfe, die von den Kommunen vor Ort nicht gestemmt werden können. Deshalb würde ich eben immer davor warnen, Listen zu machen, die dann sehr eng, sehr abgehakt sind, weil die Modernisierung unserer Infrastruktur und Wirtschaft eben so ein komplexes und vielschichtiges Problem ist, dass man das gesamtheitlich angehen muss. Und ich selber würde mir nicht anmaßen zu sagen, das sind die 700 Investitionen, die brauchst, und das sind die 2000, die es nicht braucht.
Herr Kreuzfeldt. Ich finde, da muss die Regierung auf jeden Fall auch aufpassen, dass sie sozusagen nicht mehr schadet als nützt mit dem, was sie da der Industrie teilweise tun will. Weil ich fand es jetzt gerade sehr interessant, bei der IAA haben wir jetzt zum ersten Mal erlebt, dass alle deutschen Hersteller wirklich zum ersten Mal konkurrenzfähige E-Autos vorgestellt haben. BMW mit der neuen Klasse, Mercedes, VW erstmals bezahlbare Modelle angekündigt.
Oder?
Steigen die Verkaufszahlen auch stark bei VW, sind Marktführer in Europa fast bei den E-Autos. Und dann stellt sich Herr Merz hin und sagt, er glaubt, E-Autos sind noch gar nicht marktfähig und wir müssen am Verbrenner festhalten oder so, wo ich das Gefühl habe, also man kann auch jeden Erfolg, den die deutsche Wirtschaft gerade mal da zustande kriegt, dann irgendwie mit Zweifeln an der Technologie wieder kaputt machen. Das fand ich also sehr fragwürdig, bisschen ähnlich jetzt, dass Frau Reiche erklärt hat, da bei der Vorstellung von ihrem Monitoring, sie glaubt nicht, dass der Stromverbrauch in der Industrie steigen wird, weil sie nicht mehr an die Elektrifizierung da glaubt. Aber so bleiben, wie es ist, kann es ja auch nicht. Da haben wir den Emissionshandel. Das heißt, sie glaubt dann also an die Deindustrialisierung Deutschlands.
Aber die EU überprüft doch jetzt das Verbrenner aus und der CSU-Politiker Weber will es ja ganz abschaffen. Also das ist ja eigentlich total...
Also sie prüfen bisher, glaube ich, erstmal nur die Flottengrenzwerte auf dem Weg dahin. Also das Verbrenner aus wird man sehen. Aber das, selbst unabhängig davon, ist, glaube ich, vielen Branchenexperten klar, dass die Zukunft beim E-Auto liegen wird. Und ob man da dann noch 1% irgendwie Hybride oder E-Fuels, war jetzt am Ende egal. Die Zukunft, wo sozusagen das Geld verdient werden wird, das sind die E-Autos. Und das ist einfach nicht schlau, das jetzt wieder Zweifel zu sehen.
Ich finde, es ist nicht schlau, dass wir in Berlin im ARD-Hauptstadtstudio als Nicht-Ingenieure und vor allem auch als die Nicht-Massenkäufer von Autos darüber eine Debatte führen. Ich habe lange in Zwickau gelebt und ich habe erlebt, dass... Also, ich hoffe, dass Sie recht haben. Aber wenn es so ist, dann soll sich der Elektromotor von alleine durchsetzen. Wir brauchen nicht das Verbrennerverbot, in Anführungszeichen. Und ich habe in Zwickau erlebt, wie das Politisieren dieser Debatte, dass wir von Berlin aus sagen, es braucht keine Verbrenner mehr, dem Elektromotor extrem geschadet hat in seinem vielleicht technologisch optimistisch gesehen Durchsetzungsprozess. Das heißt, wenn sich diese Technologien durchsetzen, sollen sie es tun. Wir sollen aber nicht meines Erachtens etwas verbieten, wo Sie sagen, das Konkurrenzprodukt ist konkurrenzfähig.
Aber man kann es ja steuern. Es gab auch sowas wie Abwrackprämien und all das.
Kostet auch aber Milliarden. Und ich glaube, der deutschen Autoindustrie wäre geholfen, wenn wir die Standortbedingungen für sie und alle anderen Industrien verbessern, statt über Abwrackprämien, Netzinfrastruktur und so weiter in Deutschland zu diskutieren. Deren Markterfolge entscheiden sich auf dem Weltmarkt. Und die Frage ist, werden sie über die Autos...
Im Moment Weltmarktführer mit den E-Autos.
Und das sind sie auch. Ein starker Heimatmarkt ist schon sehr hilfreich, wenn man sich auf dem Weltmarkt durchsetzen will, erfahrungsgemäß.
Nicht, wenn man so aufgestellt ist wie die deutsche Autoindustrie. Die Frage ist, werden sie Autos in Deutschland produzieren? Und da laufen wir Gefahr, dass es nicht mehr der Fall ist. Die Firmen sind konkurrenzfähig, der Standort ist es aber nicht. Und da wäre meine Bitte, dass wir darin investieren, damit hier noch Autos produziert werden. Und die Kunden werden entscheiden, ob das Elektroautos sind oder Verbrenner, nicht wir in Berlin.
Mhm. Sie haben am Anfang gesagt, wichtig ist für eine zukunftsfähige Investition ist Bildung. Klimaschutz gilt ja auch immer als so eine Sache. Wie sehr soll der Staat da ja dann steuern, also letztendlich inhaltlich? Oder muss man nicht sagen, wir schaffen die Bedingungen, die Infrastrukturen und das entscheidet letztendlich, die Freiheit muss die Wirtschaft haben?
Also, dass wir die Infrastrukturen erstmal schaffen, ist eine notwendige Voraussetzung. Und da bin ich froh, dass man das jetzt schnellen Schrittes angeht. Ich muss dann aber Herrn Kolev auch widersprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich global das Elektroauto durchsetzen wird gegenüber dem Verbrenner.
Ich habe da nicht viel
sehr, sehr schnell, genau. Da sind wir uns einig, auch sehr viel schneller als in Deutschland. Aber die deutschen Autobauer hinken halt hinterher mit den Investitionen. Und ich glaube, dieser Mythos, dass die Märkte sich von alleine regulieren, der ist schon lange nicht mehr aktuell. Das hatten wir in der Finanzkrise, das sehen wir beim Klimawandel. Es ist nicht so, dass die Märkte es schaffen, unseren Planeten als Lebensgrundlage zu bewahren, was eigentlich ein sehr wichtiger Faktor wäre, damit auch in Zukunft hier Wirtschaft betrieben werden kann. Und es braucht eine gewisse Steuerung, weil Unternehmen eben auch Planungssicherheit haben wollen, zu investieren. Und ich glaube, es wäre ein großer Hemmschuh bei der Transformation, wenn jetzt das Verbrennerverbot wieder aufgeweicht oder verschoben wird, weil wir schon zurückhängen bei den E-Autos.
Die Bundeswirtschaftsministerin hat ja jetzt auch angekündigt, Subventionen für die Energiewende dann doch zu reduzieren, Frau Tut. Ist das was dann wieder zur Planungsunsicherheit beiträgt und negativ wirkt?
Sie ist sehr vage geblieben. Also im Moment herrscht schon Unsicherheit. Aber wo ich übereinstimme, ist, dass wir tatsächlich, wo künftig Anlagen für erneuerbare Energie gebaut werden und wie das Netz ausgebaut werden muss, dass man das intelligenter und kosteneffizienter steuern kann. Das ist im Zweifel überdimensioniert und im Zweifel dann zu teuer, wie das im Moment auf der Planungsschiene läuft.
Mhm. Herr Kolev, wie sehen Sie es? Sie sitzen da, wie gesagt, im Beratergremium. Wie wichtig ist das, dass man sagt, wir müssen auch bei der Energiewende umsteuern?
Planungssicherheit ist ein hohes Gut, wenn wir in die richtige Richtung laufen. Mhm. Und bei der Energiewende kann man nicht unbedingt behaupten, gerade wenn wir es mit der Autoindustrie oder mit energieintensiven Industrien gut meinen, dass der Standort Deutschland gut aufgestellt wäre. Also Planungssicherheit, um in die falsche Richtung weiterzulaufen, ist die falsche Planungssicherheit. Ich finde, auch
aber
da braucht
das an den globalen Umständen, also daran, dass unsere Energie jetzt so viel teurer geworden ist seit dem russischen Angriffskrieg?
Oder? Ja, die Energie bei unseren Nachbarn ist nicht in dem Maße teurer geworden. Wir sind einfach sehr viel teurer als unsere Nachbarländer, die eine andere Energiepolitik betreiben. Und da sollten wir versuchen, alle zusammen gucken, wie kann man die Energiewende den verschiedenen Zielen, die sie verfolgt, adäquat machen. Wir haben unsere Hausaufgaben offensichtlich nicht gut gemacht, sonst wären die Strompreise nicht da, wo sie sind.
Ich würde widersprechen, die Strompreise waren vorher schon überdurchschnittlich in Deutschland, sind jetzt immer noch. Sie sind durch die Krise gar nicht stark gestiegen. Für die allermeisten Kunden, also ich zahle immer noch 28 Cent die Kilowattstunde, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Und gleichzeitig, was sich verdoppelt hat, sind die Gaspreise tatsächlich, ja. Aber deswegen weg von Gas hin zu Strom ist eigentlich der Weg und nicht sozusagen das Gegenteil. Und auch die Aussagen, dass wir in die falsche Richtung steuern. Also der Monitoringbericht, den ja Ihre Ministerin, die Ministerin, die Sie beraten, gerade vorgestellt hat, sagt ja eigentlich ziemlich klar, wir gehen in die richtige Richtung und müssen an einigen Stellschrauben was verbessern und optimieren. Diese Aussage, wir brauchen da eine Neuausrichtung, ist von den Wissenschaftlern zumindest nicht getroffen worden. Ja, ich habe den Bericht gelesen und fand es nicht, dass es da drin steht. Und zu diesen Kosteneinsparungen im Netzbereich würde ich auch sagen, da kann man vieles effizienter machen. Beim Ausbau der Erneuerbaren bin ich da tatsächlich etwas skeptisch, weil in der Vergangenheit war es so, dass Erneuerbare den Strom insgesamt teurer gemacht haben. Im Moment ist es so, dass Erneuerbare den Strom billiger machen. Und die Studien auch alle sagen, wenn wir jetzt verlangsamen, steigen die Strompreise, dann brauchen wir zwar ein kleines bisschen weniger Subventionen, aber gleichzeitig haben wir insgesamt höhere Stromkosten. Volkswirtschaftlich ist das nicht schlau, wenn wir die Preise senken wollen. Dann brauchen wir zu den jetzigen Preisen, so billig wie die geworden sind, mehr Erneuerbare, um den Strom billiger zu machen und nicht weniger.
Wenn das Netz dabei nicht teurer würde. Und das ist die große Frage.
Das hängt ja zusammen. Wo ich die Erneuerbaren und wie ich sie ausbaue, das schlägt ja dann durch, wie viel Netz ich brauche.
Ja. Und da ist, glaube ich, wenn wir einen Dissens haben, ist er da und das ist ein harter Dissens. Wenn man zeigt, dass es geht, ohne dass das Netz teurer wird, sind wir alle dafür. Aber der
Netz Beweis wird ist teurer, das wissen wir. Es geht nicht, ohne dass das Netz teurer wird. Die Frage ist, wie
und viel. Und dann ist die Aussage, Sie sagen, die Gestehungskosten fallen, aber das Netz wird teurer und dann könnte man auch über Sachen wie Gaskraftwerke nachdenken.
Brauchen die kein Netz?
Bitte?
Brauchen die kein Netz?
Die brauchen auch ein Netz.
Die brauchen ein etwas einfacheres und nicht in dem Komplexitätsmaß ansteigenden Kosten, wie ein dezentrales Netz, wie wir es haben, brauchen. Also,
bevor wir jetzt hier in die Details gehen für die Energie, weil ich würde gerne die letzten Minuten noch eben nutzen, um mal zu gucken, wenn wir sagen, wo wollen wir denn, wo müssten wir denn hin? Also wie stellen wir uns dieses Deutschland in 10 Jahren vor? Oder wenn man von der Agenda 2030 redet, vielleicht schon früher. Also Herr Mühlbach, was wäre für Sie wichtig? Wo sollten die Bürgerinnen und Bürger etwas spüren von einer zukunftsfähigen Haushaltspolitik?
Ich fange mal in dem Bereich der Energiewende an. Aus meiner Sicht ist völlig klar, als junger Mensch, der auf diesem Planeten noch ein paar Jahrzehnte leben möchte, dass wir eine Energieversorgung brauchen, die mit den deutschen und europäischen Klimazielen im Einklang steht. Ich glaube auch, dass wir eine moderne Infrastruktur brauchen, auch eine digitale Infrastruktur. Darüber haben wir gesprochen. Und wir haben aber auch am Anfang ja sehr viel über den Sozialstaat und die Sozialversicherungen gesprochen. Und politische und gesellschaftliche Stabilität ist ein enormer positiver Standortfaktor auch der Bundesrepublik. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass jedes Prozent an Kürzungen zu einem Stimmenzuwachs extremistischer Parteien in Höhe von 3% führt. Das ist eine Studie der schwedischen Reichsbank. Und ich kann nur davor warnen, also ich möchte eine Zukunft, wo wir auch in einer resilienten und gerechten Gesellschaft leben. Und ich kann nur davor warnen, die Axt am Sozialstaat anzusetzen. Das ist nicht im Interesse junger Menschen, sondern wir wollen auch in Zukunft in einer Demokratie leben, in einer Gesellschaft, in der alle mitgenommen werden.
Ja, gibt es denn irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, da kann man zum Beispiel beim Bürgergeld, sollte man etwas verändern oder sollte man reformieren oder soll das so weiterbleiben?
Also es gibt gewisse Schranken, die unter anderem das Bundesverfassungsgericht einzieht, was nämlich sagt, ein Existenzminimum muss gewährleistet werden und unter diese Schranke können wir nicht fallen. Es gibt ja jetzt Sachen, die bei den Sanktionen geändert werden. Ich glaube aber, Bürgergeld beziehen nicht nur die Menschen, die oder Sozialleistungen beziehen nicht nur die Menschen, die nicht arbeiten, sondern auch die arbeiten und einfach zu wenig Gehalt verdienen. Und ich glaube, wenn wir dafür sorgen würden, dass die Löhne in diesem Land wieder steigen würden, dann würde das auch den Bundeshaushalt und die Sozialversicherungssysteme entlasten.
Also ich hätte da an dem Punkt eigentlich einen Vorschlag, den Sie vorher kurz nur gestreift haben, Bildungsinvestitionen, also in Bildung und in lebenslanges Lernen rein. Es geht nicht um Schultoiletten, es geht darum, was in die Köpfe kommt und wie es in die Köpfe kommt. Und das andere ist, dass ich denke, dass man am Gesundheitssystem viel sparen kann. Wir haben ein sehr teures System, das vortäuscht, gut zu sein, aber längst nicht mehr medizinisch gute Ergebnisse bringt. Und da könnten wir ganz anders aufgestellt sein, ohne dass wir die Leute schlechter stellen.
Ist aber auch schwierig, ne? So eine Reform. Aber
notwendig. Wir sind uns an einer Stelle einig und das ist der Begriff Resilienz. Wir müssen eine Gesellschaft werden, die wie die osteuropäischen Gesellschaften oder die Gesellschaft in den neuen Ländern in den vergangenen 35 Jahren sehr viel an Resilienz, also an Anpassungsfähigkeit gelernt haben. Wir werden nicht jeden Industriearbeitsplatz in Deutschland retten können. Wir werden wahrscheinlich auch nicht jede Industrie in Deutschland halten können. Die entscheidende Frage ist, wie kriegen wir einen Sozialstaat hin, der die Menschen dazu befähigt, und Bildung ist da eine ganz zentrale Komponente, selber resilient zu sein und mit dem Wandel mitlaufen zu können, statt den Wandel als eine große Verunsicherung zu sehen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns vereint. Und dann muss man über die Mittel hin zu diesem Zustand, individuelle Resilienz von Institutionen, Da müssen wir tatsächlich noch mal
eine Ehrlichkeit, vielleicht noch ganz kurz, Sie hätten noch 20 Sekunden.
Es sind eigentlich viele kluge Sachen gesagt worden, was man in 20 Sekunden noch was dazu sagen kann. Ich glaube auch, dass sozusagen die Erwartung, dass man jetzt allzu viel beim Sozialstaat wegholen kann, ohne dass das in diesem Land Probleme gibt, ist nicht so groß, wobei ich bei der Rente durchaus auch einen Handlungsbedarf sehen würde. Aber gleichzeitig hoffe ich eben, dass die Investitionen im Klimaschutz weitergehen, weil ich glaube, dass man damit dann sowohl Gesellschaft, Wirtschaft und Planeten sozusagen gut in Einklang bringt.
Okay, vielen Dank. Wir sind gespannt, wie es weitergeht in der Haushaltsdebatte, die Sie ja immer bei Phoenix verfolgen können. Vielen Dank, Frau Trutt, Herr Kolle, Herr Kreuzfeldt und Herr Mühlbach. Also wie gesagt, Phoenix den ganzen Tag, natürlich Bundestag für Sie. Und morgen Abend sind wir wieder für Sie da. Und dann fragen wir Netanjahus Gaza-Offensive, wie soll sich Deutschland positionieren? Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.